Hallo und herzlich willkommen bei Finanzpost.de, der Finanz- und Vorsorge-Podcast. Ich bin Lia. Letzte Woche hat mir meine Mutter zum dritten Mal gesagt: Lia, du wirfst dein Geld zum Fenster raus mit der Miete. Kauf dir endlich eine Wohnung. Kennst du das auch? Jeder scheint eine Meinung zu haben, ob man kaufen oder mieten sollte. Aber ist eine Immobilie wirklich die beste Geldanlage? Oder ist das ein Mythos, den uns die Generation unserer Eltern eingeredet hat? Heute wollen wir das ein für alle Mal klären. Und natürlich habe ich meinen Finanzexperten Mike Marx dabei, der mir hoffentlich endlich eine klare Antwort gibt. Mike, meine Mutter macht mich verrückt mit diesem Thema. Was sagst du dazu?
Haha, Lia. Deine Mutter meint es gut, aber sie hat nur teilweise recht. Immobilien können eine gute Geldanlage sein, aber sie sind nicht automatisch die beste Wahl für jeden. Heute werden wir die Vor- und Nachteile von Immobilien als Geldanlage durchleuchten und schauen, wann Kaufen sinnvoll ist und wann Mieten die bessere Option ist.
Perfekt, ich bin gespannt. Mike, fangen wir mit der Grundfrage an. Warum denken so viele Menschen, dass Immobilien die beste Geldanlage sind?
Es gibt mehrere Gründe. Erstens, Immobilien sind greifbar. Du kannst sie sehen, anfassen, darin wohnen. Das gibt vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Aktien sind abstrakt, Immobilien sind real. Zweitens, Immobilien haben in Deutschland über Jahrzehnte an Wert gewonnen, besonders in Großstädten. Wer vor 20 oder 30 Jahren eine Wohnung in München oder Hamburg gekauft hat, hat ein Vermögen gemacht. Drittens, die kulturelle Prägung. In Deutschland gilt die eigene Immobilie als Zeichen von Erfolg und Sicherheit. Und viertens, der Hebel. Du kannst eine Immobilie mit einem Kredit kaufen und nur 20% oder 30% Eigenkapital einbringen. Wenn die Immobilie im Wert steigt, steigt dein Eigenkapital überproportional.
Greifbar, Wertsteigerung, kulturelle Prägung, Hebel. Das sind starke Argumente. Aber du hast gesagt, Immobilien sind nicht automatisch die beste Wahl. Was sind die Nachteile?
Es gibt viele Nachteile, die oft übersehen werden. Erstens, hohe Einstiegskosten. Du brauchst mindestens 20% bis 30% Eigenkapital plus Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notar, Makler. Das sind oft 10% bis 15% zusätzlich. Für eine Wohnung für 30.000 Euro brauchst du also 90.000 bis 135.000 Euro. Das ist viel Geld. Zweitens, laufende Kosten. Instandhaltung, Reparaturen, Grundsteuer, Versicherungen. Diese Kosten werden oft unterschätzt. Als Faustregel gilt 1% bis 2% des Immobilienwerts pro Jahr für Instandhaltung. Drittens, Klumpenrisiko. Dein gesamtes Vermögen steckt in einer einzigen Immobilie. Wenn der Wert fällt oder die Gegend unattraktiv wird, verlierst du viel. Viertens, Illiquidität. Du kannst eine Immobilie nicht schnell verkaufen. Es dauert Monate, manchmal Jahre. Und fünftens, Aufwand. Immobilien erfordern Zeit und Nerven. Mieter suchen, Reparaturen organisieren, Konflikte lösen.
Wow, das sind viele Nachteile, die ich so nicht bedacht habe. Hohe Kosten, Klumpenrisiko, Illiquidität, Aufwand. Mike, lass uns über die Rendite sprechen. Wie viel kann ich mit einer Immobilie verdienen?
Das hängt stark davon ab, wo und wann du kaufst. In den letzten 20 Jahren sind die Immobilienpreise in deutschen Großstädten stark gestiegen. Oft 5% bis 10% pro Jahr. Aber das ist nicht garantiert. In manchen Regionen, besonders in ländlichen Gebieten oder strukturschwachen Städten, sind die Preise stagniert oder sogar gefallen. Die Mietrendite, also die jährliche Miete geteilt durch den Kaufpreis, liegt in Deutschland oft zwischen 3% und 5%. Wenn du eine Wohnung für 300.000 Euro kaufst und 1.000 Euro Miete pro Monat bekommst, sind das 12.000 Euro pro Jahr, also 4% Mietrendite. Aber davon musst du noch Kosten abziehen. Instandhaltung, Verwaltung, Leerstand. Die Nettorendite liegt oft bei 2-3%. Das ist nicht besonders hoch.
2-3% Nettorendite. Das ist weniger, als ich dachte. Mike, wie vergleicht sich das mit Aktien?
Aktien haben langfristig eine durchschnittliche Rendite von 7-8% pro Jahr erzielt, ohne dass du einen Kredit aufnehmen oder dich um Mieter kümmern musst. Wenn du die gleichen 90.000 Euro, die du als Eigenkapital für eine Immobilie brauchst, in einen ETF investierst und 30 Jahre lang monatlich 500 Euro dazulegst, hast du bei 7% Rendite am Ende etwa 700.000 Euro. Mit einer Immobilie hast du vielleicht eine abbezahlte Wohnung im Wert von 500.000 Euro, aber du hast auch 30 Jahre lang Zinsen, Instandhaltung und Aufwand gehabt. Die Rechnung ist komplex, aber oft schneiden Aktien besser ab.
700.000 Euro mit ETFs versus 500.000 Euro Immobilienwert. Das ist ein deutlicher Unterschied. Mike, was ist mit der Frage, kaufen oder mieten für die eigene Wohnung?
Das ist eine der wichtigsten Finanzentscheidungen im Leben. Es gibt keine pauschale Antwort, aber es gibt Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Erstens, wie lange bleibst du? Wenn du nur 3 oder 5 Jahre an einem Ort bleibst, lohnt sich Kaufen nicht, weil die Nebenkosten zu hoch sind. Wenn du 10, 15, 20 Jahre bleibst, kann es sich lohnen. Zweitens, wie ist das Preis-Miete-Verhältnis? Teile den Kaufpreis durch die Jahresmiete. Wenn das Ergebnis über 25 oder 30 liegt, ist Kaufen teuer. Wenn es unter 20 liegt, kann Kaufen attraktiv sein. Drittens, wie hoch sind die Zinsen? Bei niedrigen Zinsen ist Kaufen attraktiver. Bei hohen Zinsen ist Mieten oft besser. Und viertens, was sind deine Prioritäten? Wenn du Flexibilität willst, ist Mieten besser. Wenn du Sicherheit und Unabhängigkeit willst, ist Kaufen besser.
Aufenthaltsdauer, Preis-Miete-Verhältnis, Zinsen, Prioritäten. Das sind gute Kriterien. Mike, kannst du ein Rechenbeispiel geben?
Sehr gerne. Stell dir vor, du kannst eine Wohnung für 300.000 Euro kaufen oder für 1.000 Euro pro Monat mieten. Das Preis-Miete-Verhältnis ist 300.000 geteilt durch 12.000, also 25. Das ist grenzwertig. Du hast 90.000 Euro Eigenkapital und nimmst einen Kredit über 210.000 Euro auf mit 3% Zinsen und 2% Tilgung. Deine monatliche Rate ist etwa 875 Euro. Dazu kommen Nebenkosten von vielleicht 20 Euro pro Monat für Instandhaltung, Grundsteuer, Versicherung. Insgesamt zahlst du 1.075 Euro pro Monat. Als Mieter zahlst du 1.000 Euro. Der Unterschied ist klein, aber als Käufer hast du 90.000 Euro Eigenkapital gebunden. Wenn du diese 90.000 Euro in einen ETF investierst und 7% Rendite erzielst, hast du nach 30 Jahren etwa 700.000 Euro. Als Käufer hast du nach 30 Jahren eine abbezahlte Wohnung im Wert von vielleicht 500.000 Euro. In diesem Beispiel ist Mieten und Investieren besser.
Wow, das ist ein klares Ergebnis. Mieten und Investieren kann besser sein als Kaufen. Aber Mike, was ist mit dem Argument, dass Mieten rausgeworfenes Geld ist?
Das ist ein Mythos. Miete ist nicht rausgeworfenes Geld, sondern Bezahlung für eine Dienstleistung. Wohnraum. Genauso wie du für Essen, Kleidung oder Netflix bezahlst. Als Käufer zahlst du auch Geld, das du nicht zurückbekommst. Zinsen, Instandhaltung, Nebenkosten. Diese Kosten sind genauso rausgeworfen wie Miete. Der Unterschied ist, dass du als Käufer zusätzlich Eigenkapital aufbaust. Aber das tust du als Mieter auch, wenn du die Differenz in ETFs investierst.
Das ist ein wichtiger Punkt. Miete ist nicht rausgeworfen und Käufer haben auch Kosten, die nicht zurückkommen. Mike, wann macht Kaufen dann Sinn?
Kaufen macht Sinn, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Erstens, du bleibst langfristig, mindestens 10 bis 15 Jahre. Zweitens, das Preis-Miete-Verhältnis ist attraktiv unter 20 oder 25. Drittens, die Zinsen sind niedrig. Viertens, du hast ausreichend Eigenkapital, mindestens 20-30%. Fünftens, du kannst die laufenden Kosten tragen. Und sechstens, du willst die Sicherheit und Unabhängigkeit, die eine eigene Immobilie bietet. Wenn all diese Faktoren zutreffen, kann Kaufen eine gute Entscheidung sein. Aber es ist keine Pflicht und nicht automatisch die beste Geldanlage.
Verstehe. Kaufen ist eine Lifestyle-Entscheidung. Nicht automatisch die beste Geldanlage. Mike, was ist mit Immobilien als Kapitalanlage, also zum Vermieten?
Immobilien als Kapitalanlage können funktionieren, aber sie sind anspruchsvoll. Du brauchst viel Eigenkapital, du musst die richtige Immobilie in der richtigen Lage finden, du musst dich um Mieter und Instandhaltung kümmern und du trägst das Klumpenrisiko. Die Rendite ist oft niedriger als bei Aktien und der Aufwand ist viel höher. Für die meisten Menschen sind ETFs die bessere Wahl. Immobilien als Kapitalanlage machen Sinn, wenn du Erfahrung hast, Zeit investieren willst und Freude daran hast. Aber sie sind kein Muss.
Immobilien als Kapitalanlage sind anspruchsvoll. Und nicht für jeden. Mike, was ist mit REITs? Sind die eine Alternative?
Absolut, REITs. Real Estate Investment Trusts sind börsengehandelte Immobilienfonds. Du investierst in ein Portfolio von Immobilien, ohne selbst Eigentümer zu sein. REITs zahlen hohe Dividenden, oft 3-5%, weil sie gesetzlich verpflichtet sind, den Großteil ihrer Gewinne auszuschütten. Du hast keine Instandhaltungskosten, keinen Aufwand und du kannst jederzeit verkaufen. REITs sind eine gute Möglichkeit, Immobilien ins Portfolio zu mischen, ohne die Nachteile direkter Immobilieninvestitionen. Es gibt auch Immobilien-ETFs, die in viele REITs investieren.
REITs klingen nach einer einfachen Alternative. Mike, vielen Dank für diese klare und ehrliche Einschätzung zu Immobilien. Ich werde meiner Mutter sagen, dass Mieten nicht rausgeworfenes Geld ist. Und dass ich mit ETFs besser fahre.
Haha, viel Erfolg bei dem Gespräch, Lia. Aber denk dran, es geht nicht nur um Rendite, sondern auch um Lebensqualität. Wenn deine Mutter glücklich ist, weil sie in ihrer eigenen Wohnung lebt, ist das auch etwas wert.
Das stimmt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegt euch gut, ob kaufen oder mieten für euch die richtige Entscheidung ist. Es ist keine Schande zu mieten und es ist keine Pflicht zu kaufen. Macht die Rechnung, berücksichtigt eure Prioritäten und entscheidet dann. In unserer nächsten Folge sprechen wir über REITs im Detail, wie sie funktionieren und wie du in Immobilien investieren kannst, ohne selbst Vermieter zu werden. Seid also unbedingt wieder dabei.
Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Finanzpost.de und die Sprecher übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Finanzberatung empfehlen wir, einen zertifizierten Finanzberater zu konsultieren. Beachtet bitte auch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum. Alle Links und Shownotes findet ihr wie immer auch auf unserer Webseite.